Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Hallo, herzlich willkommen. Sie stand an der Weltspitze, brach Rekorde und wurde zur Weltsportlerin gekürt. Sie ist eine der größten Schwimmerinnen ihrer Ära. Franziska van Almsick.
Sie war schon ein Superstar und sie hatte jetzt einfach alles zu gewinnen.
Ist sie schon wieder schlecht drauf? Wieso ist sie denn jetzt schlecht drauf? Ich kann doch einfach mal vielleicht nicht einen guten Tag haben.
Ich hab's einfach satt, ein Superstar zu sein.
Ja, und unsere Reihe Move It, Sport im Pop, beleuchtet, wie verschiedene Sportarten sich in der Popkultur durch zum Beispiel Bilder und Biografien in unser Gedächtnis geschrieben haben. Heute geht es also im Allgemeinen ums Schwimmen. Unter anderem ergründen wir auch die musikalischen Popkulturen, kulturellen Tiefen und auch, welche Formen der Selbstermächtigung dahinter stehen. Eines unserer Themen in dieser Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, Widerstand leisten, Grassroots-Initiativen und Projekte, die für Solidarität stehen, darüber sprechen wir diese Woche hier bei uns im Kompressor, denn unser Jahresdebattenthema im Programm lautet das Recht des Stärkeren, wie Machthaber die Welt neu ordnen. Das haben Sie, liebe Hörerschaft, ausgewählt und wir in unserem Popkulturmagazin setzen diesem Prinzip die Macht von Bewegungen, Kollektiven und Gemeinschaft entgegen. Heute geht es um einen soliden Kunstverlag. Colorama besteht seit über 10 Jahren und ist sehr erfolgreich, unter anderem mit Comics, publiziert internationale KünstlerInnen und versteht sich als community-basierter Verlag und Projektraum. Was das genau meint, das sagt uns Johanna Majerski, Verlegerin und Dozentin. Herzlich willkommen hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Hallo.
Experimentelle Comics, ein Projektraum. Spannend, was sie leisten und anbieten. Auf ihrer Homepage liest man Creating Community Through Books. Was genau heißt das? Welcher Gedanke steckt dahinter?
Creating Community Through Books. Das hat jemand anders in einem Interview mal über uns geschrieben und ich fand das sehr passend, weil wir in allen Projekten, die wir machen, also sei es Verlagswesen, die Workshops, die wir anbieten, Residencies oder Summer Schools, unser Membership-Programm und so weiter und so fort, aber auch in der Lehre versuchen wir immer, Bücher als Werkzeug zu vermitteln, mit der Gemeinschaftlichkeit geschaffen werden kann. Also das kann einmal die Inhalte der Bücher betreffen, aber auch zu lernen, eigene Gedanken zu publizieren, also anderen Personen beizubringen, wie man das machen kann, mit welchen einfachen Mitteln. Das ist so der Grundgedanke und das spielt bei uns immer das Buch eine sehr zentrale Rolle.
Also sehr umfangreich, was Sie alles leisten und anbieten. Was war denn der Auslöser? Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Gab es damals einen Impuls? Hat Sie etwas geärgert?
Also tatsächlich, ich komme eigentlich aus Architektur und Stadtforschung, habe das damals studiert, auch meinen Master gemacht und was mich damals total, ich hatte eigentlich ursprünglich meine Laufbahn, sei ich so in einem akademischen Bereich, in der Lehre, und habe aber sehr schnell festgestellt, dass es dort sehr hierarchische, autoritäre Strukturen gibt, die überhaupt nicht funktionieren für mich. Und für mich war schon immer klar, man kann versuchen, mit sehr viel Anstrengung ein System auszuhebeln. Und meine Idee war damals, ich möchte gerne selber was aufbauen, eine Alternative zu dem, wo ich mich vorher befunden hatte in diesem Bereich. Und das so aufzubauen in einer Art und Weise, die ich als solidarischer und zugänglicher empfinde. Das war eigentlich damals der Grundgedanke bei Colorama. Also sehr viel, eine Sache, die ich auf jeden Fall mitgenommen habe, einmal aus meiner eigenen Sozialisierung mit 3 Geschwistern, aber auch mit dem Studium, ist, dass man gemeinsam mit einer Gruppe die einzelnen Stärken viel besser unterstützen kann und viel spannendere und umfangreichere, komplexere Projekte umsetzen kann, wenn man mit anderen Personen zusammenarbeitet. Und das war auch von vornherein ein Grundgedanke, also eigentlich ein anti-elitäres und anti-Ellenbogen-Projekt, könnte man sagen. Das war so der Grundgedanke. Und die Inhalte haben sich natürlich über die Jahre total verändert. Also ich war 27, als ich begonnen habe. Jetzt bin ich 37 und natürlich mein Interesse in Themen und bestimmte Bereiche haben sich auch über die Jahre verändert. Und so hat sich auch mein Verlag mit mir zusammen verändert.
Das heißt, inwiefern hat sich Ihr Verlag verändert? Ich habe rausgehört, Sie sind definitiv keine Einzelkämpferin, aber natürlich hat sich auch Ihre Rolle als Verlagsgründerin sicherlich verändert.
Was sich sehr stark verändert hat, ist, man fängt natürlich, oder ich habe damals angefangen und habe das so für mich selber gemacht, für meine Freunde und hatte eine sehr niedrige Reichweite und auch mein Anspruch an das, was ich dort mache, war sehr darauf basiert, was ich persönlich interessant finde. Und natürlich, wenn man an Reichweite gewinnt und an Sichtbarkeiten, merkt man auf einmal, dass man mit einer Position als Verlegerin auch eine Art von eine Machtposition hat und auch sozusagen die Möglichkeit hat, Sichtbarkeit zu geben an verschiedene Projekte. Das heißt, natürlich über die Jahre ist mein Gefühl der Verantwortung gewachsen. Welchen Stimmen gebe ich eigentlich Sichtbarkeit? Also welche KünstlerInnen versuche ich zu amplifizieren mit der Verlagsarbeit? Oder auch, wenn ich Zeit habe, also ehrenamtliche Arbeiten oder soziale Engagement, für welche Personen und Gruppierungen engagiere ich mich überhaupt? Wem gebe ich meine Zeit? Und diese Fragen haben einen immer größeren Stellenwert gehabt in den letzten Jahren. Und ich glaube, das hat sich strukturell auf jeden Fall eine Unterscheidung gemacht. Und inhaltlich, glaube ich, hat sich insofern verändert, dass ich, früher ging es mir sehr viel auch um das Resultat, also wie sieht am Ende das Buch aus, die Haptik, die Ästhetik, und ich glaube, dass für mich viel wichtiger auch geworden ist, wie arbeiten wir eigentlich, was sind die Arbeitsbedingungen, wie ist die Zusammenarbeit mit den KünstlerInnen, können KünstlerInnen sich durch Zusammenarbeit auch absichern in irgendeiner Form, also haben wir beide die Möglichkeit zu wachsen durch dieses Projekt, was damals für mich überhaupt nicht so wichtig war. Und ich glaube, selber zu entdecken, welchen Einfluss man haben kann oder auch welches Wachstum man gegenseitig generieren kann, ist natürlich eine Sache, die mit den Jahren kommt, dass man selbstbewusster wird und auch Qualitäten erkennt, die man am Anfang noch nicht erkannt hat. Ich glaube, das so, ja.
Also ich höre raus, Sie gehen sehr verantwortungsvoll mit dem Thema Macht um. Auf die finanziellen Aspekte würde ich gerne später noch zu sprechen kommen wollen. Mich interessiert, haben Sie ein konkretes Beispiel, wenn Sie darüber sprechen, dass Sie auch ehrenamtlich sozusagen tätig sind, wenn es darum geht, herauszufinden, welche vielleicht auch sensiblen oder marginalisierten Gruppen Sie mehr in den Fokus stellen wollen oder in Ihrer Arbeit schon gestellt haben?
Da würde ich, glaube ich, sehr stark die Arbeit hervorheben, die ich zusammen mit Loria Joan und Tabitha Portionier mache. Das sind meine Kolleginnen bei Colorama, mit denen ich unser öffentliches Programm zusammengestalte. Und wir haben ein Programm, was total wichtig für uns alle ist. Und das ist ein Membership-Programm für Personen mit niedrigem Einkommen. Und wir sind da besonders, das ist bei uns begrenzt auf Flinterpersonen. Und wir haben da eine sehr große queere und Trans-Community, die bei uns arbeitet. Und dieses Membership-Programm ist eigentlich wie so eine Art, die Person bekommt Zugang zu unseren Werkstätten, können ihre Projekte selber umsetzen und wir betreuen die mit ihren Projekten und sie können sozusagen für sehr wenig Geld ihre Projekte realisieren. Mhm. Und was da für uns ein ganz wichtiger Punkt ist, es gibt ja auch andere Produktionsstätten in der Stadt. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel Spetanien. Und es gibt natürlich auch
das Spetanien in Berlin.
Genau, das Spetanien in Berlin, das Kunsthaus Spetanien. Und es gibt natürlich auch Kunstuniversitäten. Und eine Sache, die wir bemerkt haben, ist erstmal, dass Kunststudieren ein unglaubliches Privileg ist, was für viele Personen, vor allem die eigentlich aus Arbeiterklasse-Hintergründen kommen, überhaupt gar keine Option ist, das überhaupt zu denken, dass das ein Teil ihrer Biografie sein könnte. Und andersrum sind oft Werkstätten oder Künstlerwerkstätten Bereiche, die schwer zugänglich sind, weil es wie so eine Art mystische Vernebelung gibt, was so Kunstproduktion angeht. Und wir haben immer so ein bisschen, wir sehen als unseren Auftrag, künstlerisches Arbeiten zu entmystifizieren, also wirklich runterzubrechen, was macht ihr eigentlich? Also wenn wir Projekte mit KünstlerInnen gemeinsam machen, die Workshops anbieten, versuchen wir immer zu sagen, wir wollen nicht, dass ihr einfach in so einer allgemeinen Art über eure Arbeit sprecht, über eure Philosophie, sondern wirklich auch den Teilnehmenden erklärt, was benutzt ihr für Werkzeuge? Also wie viel Geld verdient ihr? Seid ihr abgesichert? Wie lebt ihr eigentlich? Und diese Entmystifizierung, dieses Transparentmachen ist ganz wichtig in allem, was wir machen eigentlich.
Und somit auch Zugänge generieren mit Blick auf eure Szene. Wenn es eine gibt, die für eine besondere Solidarität steht, dann ist es erfahrungsgemäß ja die internationale, auch Comic-Szene. Wie erklären Sie sich das? Warum ist gerade hier die Community so stark?
Comic ist ja ein Medium, was die Tradition hat im Underdog, in marginalisierten Perspektiven. Es ist eigentlich, oder aus der Subkultur. Und es ist ein Bereich, in dem man nicht viel Geld verdienen kann. Also so simpel, wie es auch ist. Und ich glaube, dass die Personen, die in diesem Bereich arbeiten, was alle vereint, ist eigentlich ein großer Respekt voreinander, weil alle wissen, mit unglaublich viel Arbeitszeit diese künstlerische Praxis jetzt speziell im Comic auch eigentlich verbunden ist. Und ich glaube, unabhängig davon, was es für Vorlieben gibt, es gibt ja auch ganz unterschiedliche Art der Comics, gibt es grundsätzlich einfach einen Respekt vor der Arbeit von und auch eine Art der Solidarität, dass Personen sich entscheiden, in diesem Bereich zu arbeiten und ihre Perspektiven zu teilen. Und ich glaube, es ist meistens in Bereichen, so, wo es eigentlich nicht viel Geld gibt, dass Personen, die am wenigsten Geld haben, eigentlich es immer am meisten teilen. Das ist ja in allen sozialen, gesellschaftlichen Bereichen oft so. Und Comic nimmt sich da nicht aus. Und ich glaube, war schon immer so, dass Personen, also marginalisierte Personen, sich auch immer versuchen, international zu vernetzen, weil vielleicht in ihrer Stadt oder in ihrem Dorf gibt es vielleicht keine andere Person, die sich in diesem Bereich interessiert, aber dann vielleicht in irgendeinem kleinen Dorf in den USA oder in Spanien. Und so gibt es sehr viele internationale Netzwerke von Personen, die sich austauschen und unterstützen. Und ja.
Ein Beispiel wäre da vielleicht auch Many Hands Make. Das ist eine Veranstaltung, die Sie organisieren. Ein zweiwöchiges Self-Publishing-Festival. Es treffen sich KünstlerInnen, DesignerInnen, Verlage, um Erfahrungen, Methoden rund um das Thema Design und Druck zu teilen. Wie ist es? Ist es finanziell irgendwie organisiert oder ist es tatsächlich auch ein Festival im Sinne der Solidarität, in dem alle Hände zusammenarbeiten und somit auch für ihre Reisekosten, für die Verpflegung selbst verantwortlich sind?
Many Hands Make. Many Hands Make haben wir letztes Jahr ins Leben gerufen, weil wir bemerkt haben, durch viele Kulturkürzungen, aber auch grundsätzlich, viele von uns sind betroffen, einfach, dass es finanziell wirklich schwierig war, vor allem im ersten halben Jahr. Und wir haben gemerkt, dass ganz viele Personen uns das Feedback gegeben haben, dass sie an bestimmten Dingen nicht mehr teilnehmen können, dass sie sich nicht leisten können, an Kulturprogrammen teilzunehmen, an unserem Programm auch teilweise teilzunehmen, was auch wirklich erschwinglich ist. Und daher haben wir gedacht, wir haben in der Vergangenheit Förderung bekommen, projektbezogen. Und wir haben auch schon viele Projekte ohne irgendwelche Förderung gemacht. Wir kennen also den Unterschied. Wir kennen den Unterschied von totaler, auch naiver Selbstausbeutung. Und wir kennen auch den Unterschied zu mit sehr viel Administration verbundener, sehr gut bezahlter kultureller Arbeit, die von der Senatsverwaltung gefördert wird. Wir haben alles schon gemacht. Und wir haben versucht, mit Many Hands Make einen Mittelweg zu finden, wo wir das Gefühl haben, wo wir mit den KünstlerInnen, die Teil des Programms waren, also die Workshops angeboten haben, gemeinsam besprochen haben, was fühlt sich für euch okay an? Wie viel Geld müsst ihr mit diesem Projekt verdienen? Was wäre ein Wunsch? Wie viel würdet ihr gerne verdienen? Wir haben in unserer Community so ein bisschen nachgehorcht, was sind Preise, die für euch bezahlbar sind? Und dann haben wir auch selber uns gefragt, was ist denn das, was wir eigentlich brauchen zum Überleben, wenn wir 2 Wochen lang unser Studio dicht machen und nur das machen und natürlich auch nicht die monatelange Vorbereitung mit zu bezahlen. Also wir haben versucht, was zu machen, was ein solidarisches Prinzip ist, was aber niemanden ausbeuten muss, wo niemand danach das Gefühl hat, finanziell sich so sehr aus dem Fenster gelehnt zu haben, dass es sich wie ein sehr großes Opfer oder ein sehr großes Risiko anfühlt.
Und hat es funktioniert?
Es hat sehr gut funktioniert. wir haben, um konkret zu sein, wir haben, wie wir das möglich gemacht haben ohne Förderung, wir haben einfach das Angebot für 3 verschiedene Einkommensklassen angeboten, also niedriges Einkommen, mittleres und hohes Einkommen, und haben dann aber auch mussten sehr viel Klärungs- oder Erklärungsarbeit leisten, um zu definieren, was wir eigentlich damit meinen. Ne? Also es gibt sehr unterschiedliche Auffassungen davon, was ist eigentlich niedriges Einkommen. Wir haben immer wieder dieses Thema mit, das hatte ich vorhin schon angesprochen, mit Studierenden. Nicht jede Person, die studiert, ist niedrig einkommt oder ist nicht privilegiert. Also wir versuchen auch in unserer Arbeit, dass Personen gemeinsam sowas reflektieren, weil man kennt das, oft ist man mit in den eigenen Blasen und kennt eigentlich vielleicht keine Person, die es sich nicht leisten können, in Urlaub zu fahren, die es sich nicht leisten können, dort und dort einzukaufen. Und wir versuchen, dass die Leute alle zusammenkommen und vor allem, dass man solidarisch sich zeigt und andere Personen versucht, mit den Ressourcen, die man hat, mit in das Projekt einzubinden. Und das hat sehr gut funktioniert. Also viele Personen die mehr Ressourcen hatten, haben auch mehr gespendet und damit auch Stipendien finanziert für Personen, die gar kein Geld haben. Mhm. Und wir würden das Projekt dieses Jahr auf jeden Fall auch wiederholen, weil es ein sehr guter Versuch war, unterschiedliche Personen zusammenzubringen, auch unsere Reichweite natürlich zu erhöhen, mhm, dass wir neue Personen bei uns in unserem Raum hatten, die vielleicht vorher nie gekommen wären zu, mhm, uns.
Wir haben gerade über das selbstfinanzierte Festival, das Self-Publishing Festival von Colorama gesprochen. Colorama ist ein Kunstverlag. Sie publizieren unter anderem Comics und Gründerin ist Johanna Majerski weiterhin bei uns im Gespräch. Stichwort Kulturförderung. Wie wir alle wissen, gibt's massive Kürzungen im Bereich der Förderung. Ich persönlich kenne Theaterregisseurinnen, die kapituliert haben, mittlerweile ihren Beruf gewechselt haben und sagen, es lohnt sich nicht mehr. Eigentlich, Busser, sitzt man den ganzen Jahr, das ganze Jahr über am Schreibtisch und schreibt Anträge. Welche Erfahrung haben Sie als Verlegerin mit Anträgen gemacht und was wäre wünschenswert?
Förderung. Also das ist eigentlich nochmal ein langes Gespräch für sich.
Ein eigenes, ja.
Ich muss sagen, dass die Betreuung der Personen, die in diesen Bereichen arbeiten, also in der Senatsverwaltung, dass das wirklich wir sehr positive Erfahrungen gemacht haben. Und wir haben auch positive Erfahrungen gemacht, wenn es darum geht, Auskünfte zu bekommen. Das Problem ist mit Förderung, dass es ein Bereich ist, der sehr, sehr, sehr schwer zugänglich ist. Man sagt eigentlich immer, wenn man einmal den Fuß in die Tür hat für Förderung, dann kriegt man auch weitere. Und das stimmt auch. Aber bis man zu diesem Punkt kommt, braucht man so eine Art von finanzieller und Förderungsbildung, würde ich sagen, die man nicht bekommt, die bekommt man nirgendwo. Da muss man jemanden kennen, die durch diesen Prozess schon gelaufen ist. Mhm. Und dann gibt's natürlich auch Sprachbarrieren. Also es gibt unglaublich tolle Projekte, die ehrenamtlich soziale, kulturelle Arbeit machen in dieser Stadt, die überhaupt nicht die Zeit hätten, aber auch nicht diese ganzen Anträge ausfüllen könnten. Und man muss dazu sagen, es ist meiner Meinung nach auch mit viel Lobbyarbeit verbunden. Also natürlich wird das Ganze von Juries entschieden, aber wenn keine Person, die in dieser Jury sitzt, jemals von dem Projekt gehört hat, was man macht, ist die Chance sehr gering. Mhm. Weil man kann natürlich, die können sich auch diese hunderte von Anträgen auch nicht alle bis ins kleinste Detail durchlesen. Also es ist ein System, was... Ich wüsste auch nicht, wie man dieses System verändern könnte an sich. Ich glaube, was nur ganz wichtig ist, dass diese Bildung, welche Möglichkeiten man eigentlich hat, Unterstützung zu bekommen, dass diese Bildung einfach breiter gefächert wird und zugänglicher ist für Personen. Meiner Meinung nach ist das was, was man in der Schule schon lernen sollte. Jetzt sind wir wieder bei diesem Thema Financial Literacy oder finanzielle Bildung. Wie kann ich gründen? Wie mache ich meine Steuern? Wie fülle ich diesen Papierkram aus? Ne? Also das sind wirklich Dinge, die manche Personen einfach mit dem Elternhaus teilweise schon mitbekommen, weil sie aus einem Unternehmer oder Künstler oder irgendwie sowas Bereich kommen in unterschiedlichen Bereichen und andere Personen haben das nicht. Und es ist wahnsinnig schwer, in diesen Bereich reinzubekommen und dann auch dieses Level zu halten. Wir haben uns zum Beispiel jetzt entschieden, dass wir hatten das Gefühl, dass diese ganze administrative Arbeit, diese Lobbyarbeit, dieses Anträge schreiben am Ende eigentlich zum Nachteil war für die Personen, für die wir diese Projekte eigentlich machen, weil wir das Gefühl hatten, dass wir weniger Zeit hatten, mit den Teilnehmenden wirklich in Kontakt zu treten, mit denen zu reden, weil eigentlich ich schon wieder hinten im Büro sitzen muss und einen Antrag oder einen Report schreiben muss. Und das macht schon alles Sinn. Das sind Steuergelder, ne? Das sollte nicht einfach irgendwie willkürlich verteilt werden. Aber es macht es sehr, sehr, sehr schwierig.
Und abschließend mit Blick auf unser Debattenthema, das Recht des Stärkeren, was meinen Sie, was kann man machen gegen diesen autoritären Zeitgeist? Also was wäre vielleicht auch eine Utopie?
Wenn ich über diese Utopie nachdenke, ich glaube, wenn ich das auch über mich hinaus beantworte, ich glaube, was total, Deutschland ist ja ein Land des Ehrenamts eigentlich. Also man sieht, es liegt eigentlich auch in dieser Gesellschaft, der Gesellschaft nahe, sich für andere Personen zu engagieren, ehrenamtlich zu arbeiten, umsonst zu arbeiten. Und das ist ja ein Bereich, der ist jetzt nicht nur auf Kultur oder Kunst bezogen, sondern vor allem auch Pflege und so weiter und so fort, soziale Arbeit. Und ich glaube, dass es diesen Personen, die diese Arbeit machen, es unglaublich erleichtern würde, wenn es eine Art von Grundsicherung gäbe einfach. Und ich würde, und weniger zynisch auf solche Dinge zu blicken, dass Personen das ausnutzen würdet, weil eigentlich unsere Gesellschaft beweist so ein bisschen das Gegenteil. Es gibt unglaubliche viele Personen, die sich ohne dafür in irgendeiner Form entlohnt zu werden ehrenamtlich sozial engagieren. Und ich glaube, das ist für mich ein Werkzeug, gegen diese autoritären Strömungen vorzugehen, indem wir so weitermachen.
Sagt Johanna Majerski, Verlegerin von Colorama, über ihre Arbeit, die Zusammenarbeit, das Vernetzen im Kontext natürlich auch unseres Jahresdebattenthemas und wie man dagegen vorgehen kann. Ich danke sehr für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Sport ist Pop und Pop ist Sport. Beispiel Basketballlegende Michael Jordan. Ende der 1980er Jahre hat Sportschuhhersteller Nike den Air Jordan auf den Markt gebracht. Ein Sneaker, der zum globalen Phänomen wurde. Ja, ob Starkult, Phantom, Mode oder Musik, überall entstehen immer wieder Schnittstellen zwischen Sport und Pop. Und welche Sportarten das auf welche Weise mit den Mitteln der Popkultur machen, darum geht's in unserer launig-essayistischen Beitragsreihe.
Move it. Sport im Pop.
Und heute geht es ums Schwimmen. Schwimmen auch als Selbstempowerment.
I declare open the Games of Atlanta.
Es ist der dramatische Wendepunkt in der Doku Being Franziska van Almsick. Die Olympischen Spiele von Atlanta 1996.
Das wird nichts mit dem Gold für Franzi, oder? Nein, das wird nichts. Wieder Silber für Franziska van Almsick.
Knapp verpasst die Favoritin die Goldmedaille. Es folgen Selbstzweifel, eine Essstörung, ein Motorradunfall, der sie fast die Karriere kostet. Und die bittere Erkenntnis,
dass aus dieser großen Liebe zum Schwimmen eine Hassliebe geworden ist.
Dabei war das Schwimmbecken doch immer der Ort, an dem sie die Kontrolle hatte. Wo sie mit dem Wasserwiderstand auch die Grenzen wegschob, die ihr von außen gesetzt wurden. Mit nur 16 Jahren bricht Franziska van Almsick einen Weltrekord. Der frühe Erfolg wird zum Schatten, dem sie ihr Leben lang nachjagt, den sie aber, wie das Wasser unter ihren Händen, doch nie wieder ganz zu fassen bekommt. Denn auch wenn sie das Wasser physikalisch beherrscht, kontrollieren kann sie es nicht. Das Einzige, was sie in der Hand hat, jeden Tag aufs Neue auf dem Startblock zu stehen. Es ist die stoische Routine, die das Schwimmen zur Meditation werden lässt. Zum verlässlichen Anker, wenn um einen herum plötzlich alles unterzugehen droht. So wie auch im Erfolgsroman 22 Bahnen von Caroline Wahl.
Ich atme den Chlor- und Regengeruch ein, springe kopfüber ins Wasser, tauche im tiefen Becken bis zum Grund, setze mich auf den Boden und schaue mir das Ganze von unten an. Friedlich, denke ich, und würde am liebsten noch ein bisschen hier unten sitzen bleiben, wenn ich da nicht sterben müsste. Ich stoße mich vom Boden ab und schwimme meine 22 Bahnen.
22 Bahnen zieht die Protagonistin Tilda jeden Tag, um zu funktionieren. Für ihre alkoholkranke Mutter, für ihre kleine Schwester Ida, für den nervigen Job an der Supermarktkasse. Tilda geht es dabei nicht um sportliche Leistung. Die Wasseroberfläche wird zur Grenze, die sie zwischen sich und der Welt zieht. Notwendigerweise taucht sie ab, schöpft leise und kontinuierlich im Schwimmbecken neue Kraft, um nicht unterzugehen. Schwimmen wird hier zum Akt der Selbstermächtigung. Oder ist es vielmehr eine Flucht vor der Welt?
And it's peaceful in the deep cathedral where you cannot breathe, no need to pray, no need to speak. Now I'm under.
Es ist friedlich in der Tiefe. Eine Kathedrale, wo du nicht atmen kannst, nicht beten oder sprechen musst, singt auch Florence Welch auf Never Let Me Go. Der Meeresboden wird hier zum Sehnsuchtsort der Ruhe. Die Wellen zur Umarmung, in die man sich hineinstürzen darf und getragen wird. Auf dem Grund des Ozeans hätte Florence Welch 1998 vielleicht auch eine andere Popqueen treffen können. Dort schwamm nämlich auch Madonna während ihrer esoterisch-spirituellen Ray of Light Era hin. Bei Madonna wird auf Swim das Wasser zur reinigenden Kraft, die alle Sünden hinwegwäscht und die sie ans andere Ufer spült, um nochmal ganz neu starten zu können. Aber nicht von allem kann man sich freischwimmen. Das Wasser muss nicht immer Katharsis bedeuten. Manchmal ist es auch einfach nur ein letzter Ausweg, wenn der Schmerz der Welt zu groß geworden ist. So wie auf dem Song Swim Good von Frank Ocean.
I'm about to drive in the ocean. I'm gonna try to swim.
Ich bin dabei, ins Meer zu fahren, um vor etwas davon zu schwimmen, was größer ist als ich, singt Frank Ocean. Das Wasser wird hier zum Punkt der Selbstaufgabe, in die man sich verzweifelt hineinstürzt, um endlich nicht mehr kämpfen zu müssen. Auch wenn Schwimmen durchaus eine Bewältigungsstrategie für das psychische Wohlbefinden sein kann, wahrscheinlich hätte es Caroline Wahls 22-Bahnen-Schwimmerin Tilda besser getan, es Franziska van Almsick gleich zu tun und wirklich mal in Therapie zu gehen. Am Ende war es nämlich vor allem die enge Zusammenarbeit von van Almsicks Trainer mit ihrer Therapeutin, die es ihr ermöglichte, mit 24 dann eben doch noch ihren eigenen Weltrekord zu übertreffen. Und aus ihrer Karrierekrise als Siegerin wieder aufzutauchen.
Schwimmen als Selbstempowerment, Sport und Pop. Und morgen geht es um das Thema Fitness und Selbstoptimierung. Da höre ich jetzt schon Shireen David's Song Bauchbeine Po. Schon vor 2 Jahren, da sah die Situation für die deutsche Filmwirtschaft düster aus. 77% der VertreterInnen aus der Branche haben damals die Lage als schlecht bis sehr schlecht eingeschätzt. Jetzt im Herbst vergangenen Jahres wurde es noch schlimmer. 85% sahen die Lage der deutschen Filmproduktionsunternehmen als schlecht oder sehr schlecht. Hinzu kommt, dass die geplante Filmförderreform des Kulturstaatsministers stecken geblieben ist. Das heißt, es spricht einiges dafür, dass auch dieses Jahr für den deutschen Film noch schlechter werden könnte. Christian Berndt hat sich in der deutschen Filmbranche umgehört, ob es nicht doch trotzdem Hoffnung auf 2026 gibt und was man sich für das neue Jahr wünscht.
Ich wünsche mir, dass das Jahr 2026 ein Jahr der Entscheidungen wird. Ein Jahr, in dem die Filmbranche wieder Hoffnung schöpfen kann auf politische Unterstützung mit der Aussicht auf internationale Wettbewerbsfähigkeit.
Mit der politischen Unterstützung meint die Geschäftsführerin der Deutschen Produktionsallianz Michelle Müntefering vor allem die Fortsetzung der Filmförderreform. Und hier ist es die Investitionsverpflichtung für Streamer und TV-Sender in die deutsche Filmwirtschaft, die von der Produktionsallianz gefordert wird. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer setzt bisher auf eine freiwillige Abgabe. Das reicht der hiesigen Filmbranche nicht, die gerade in einer der größten wirtschaftlichen Krisen ihrer Geschichte steckt. Wie Müntefering hofft auch der Vorstandsvorsitzende des Verbandes unabhängiger Filmverleiher Björn Hoffmann auf die Investitionsverpflichtung.
Ich denke, die Selbstverpflichtung ist keine Lösung, die der ganzen Branche weiterhilft. Generell hoffe ich vor allem erstmal auf eine tolle Berlinale. Die wird ja schon den Weg ins Jahr so ein bisschen weisen. Und dann hoffe ich, dass wir da viele tolle deutsche und deutsche Koproduktionen sehen.
Für die Kinos war 2025 durchwachsen. Anfang des Jahres gab es als Spätfolge des Hollywood-Streiks 2023 weniger US-Filme als sonst. In der zweiten Jahreshälfte folgten einige größere deutsche Kinoerfolge, vor allem das Kanu des Manitou mit über 5 Millionen Zuschauern. Aber die Besucherzahlen haben noch immer nicht vor Pandemieniveau, meint die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater Christine Berg. Für das Überleben der Kinos wünscht sie sich deshalb mehr Unterstützung aus der Politik.
Ich wünsche mir für 2026, dass wir endlich ein verlässliches und planbares Zukunftsprogramm Kino bekommen.
Dieses Programm gibt es seit 2017 als Investitionsförderung für die Kinos. Für 2026 ist bisher aber noch kein Geld dafür vorgesehen.
Ich wünsche mir weiterhin so einen starken deutschen Film und dass wir es endlich schaffen, die Leute, die länger nicht im Kino waren, aber eigentlich Kinogänger sind, endlich wieder mal locken können und dass die alle ins Kino strömen und jeder auch über Kino redet.
Das wünscht sich auch Edgar Langer vom vielfach ausgezeichneten Programm Kino Traumstern in Lich bei Gießen.
Ich denke, es ist nach wie vor wichtig, dass Leute über Film reden und man wirklich auch interessante Filme im Radio und weiß ich wo vernünftig bespricht. Das muss keine Lobhudelei sein, sondern einfach die Auseinandersetzung über Film, dass die stattfindet. Zum Beispiel die Gießener Zeitung, die hatten früher eine eigenständige Filmkritik und die gibt es nicht mehr.
Was die Filmkunst betrifft, war es ein gutes Jahr, meint Langer, aber die Zuschauerzahlen seien nach wie vor zu niedrig. Bei den kommunalen Kinos hofft man, dass es dieses Jahr nicht zu massiven Kürzungen der öffentlichen Förderungen kommt, wie es vielerorts bereits angekündigt ist, so der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes Kommunale Filmarbeit, Andreas Heidenreich. Was aber den Publikumszuspruch betrifft, war 2025 kein schlechtes Jahr für die kommunalen Kinos.
Die Leute gehen jetzt wieder aus, wollen wieder diskutieren. Dass Kino wieder als ein Ort der Begegnung auch gesehen wird, ist gar nicht so schlecht. Es ist nicht mehr nur das Zielgruppenpublikum, sondern es gibt auch wieder Leute, die sagen, wir haben Lust, ins Kino zu gehen und uns mit Film auseinanderzusetzen. Es gibt auf jeden Fall Jüngere, die die kommunalen Kinos oder das anspruchsvolle Kino generell für sich entdeckt haben. Und es ist sogar eine gewisse Rückbesinnung auf Filmgeschichte da.
Das ist auch etwas, was sich Regisseur Julian Radlmeier wünscht.
Ich glaube, es könnte einfach eine viel reichere Filmkultur geben in Deutschland, wenn man auch sozusagen sich mehr wieder für Filmgeschichte auch interessieren würde, wenn man nicht immer alles so nach bestimmten Zahlen messen würde. Ich bin ja halb Franzose, deshalb kann ich vor allem Frankreich sehr gut und da ist das natürlich schon ganz anders. Also was schon die Filmvermittlung in der Schule anbelangt, also da wird einfach viel, viel mehr investiert. Da gibt es ein viel größeres Bewusstsein, glaube ich, dass man einfach auch Leute heranführen muss an Film, an Filmgeschichte und dass dadurch natürlich auch eine größere Offenheit besteht.
Was ist das für ein Leben, wo wir Tag ein, Tag aus der Herren Nachttöpfe leeren?
Drum wartet ja das Himmelreich auf uns. Im Himmelreich wird sicher nicht derart geschissen.
Radlmeiers neuer Film Sehnsucht in Sangerhausen beginnt Ende des 18. Jahrhunderts, um dann in die Gegenwart des kleinen Ortes Sangerhausen in Sachsen-Anhalt zu wechseln und von den Nachfahren der Mägde zu erzählen, die einst Nachttöpfe leeren mussten. Radlmeier verbindet geisterhaft die Epochen, sein Film wurde hoch gelobt, aber, so meint er, die Herausbringung solcher Arthouse-Filme sei sehr schwierig. Förderung würden gerade solche Filme in besonderem Maße bekommen, die wenig wagen und auf Publikumserfolg setzen. Es brauche aber eine vielfältige Filmkultur.
Je mehr das gefördert wird, desto besser, glaube ich, für die Gesellschaft als solches. Weil ich glaube, eine demokratische Gesellschaft braucht Kunst, braucht auch Filme, braucht auch den filmischen Diskurs als Selbstverständigungsinstrument.
Radlmeier wünscht sich, dass die Notwendigkeit von Filmkultur stärker anerkannt wird. Das Kino ist in der breiten Fläche in Deutschland lebendig. Aber wie lange noch? Das hängt auch davon ab, was die Filmkultur der Gesellschaft auf Dauer noch wert ist.
Der Blick der Filmbranche auf das Jahr 2026. Eine Einordnung von Christian Bern war das.